Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie zur Fokussendung herzlich willkommen. Wir stellen Sie in diesen Kar- und Ostertagen heute unter das Thema Warum Religion? Und im Untertitel verweist die erweiterte Fragestellung auf uns Menschen mit der Feststellung, wir kommen und gehen und fragen, wohin? Wir sind damit keineswegs bei der Frage nach einer Konfession oder einer kirchlichen Zugehörigkeit. Sie erlauben trotzdem zur Einstimmung eine kleine Episode aus der Geschichte der Familie des Theologen Eugen Drewermann.
Ich sag's, damit es wirklich klar ist, so simpel mal, wie mein Vater, ein Bergarbeiter, geantwortet haben soll, als er evangelischen Glaubens, meine Mutter katholischen Glaubens, heiratete und der evangelische Pastor ihn besuchen kam, wie er, ein Drewermann, könnte eine Katholikin heiraten. Mein Vater soll geantwortet haben, wenn meine Kinder werden, wie meine Frau schon ist, soll's wohl gut genug sein, und hat ihn zur Tür hinausgesetzt. Was er sagen wollte, war, ihr Pfaffen redet an jedem schönen Sonntag, den Gott gemacht hat, von der Liebe, die Gott selber ist. Kaum beginnen zwei Menschen einander zu lieben, da müsst ihr dazwischen kommen und wisst alles besser, wo sie nämlich hingehören in der Kirche.
Dr. Eugen Drewermann, Sohn einer gemischt konfessionellen Bergmannsfamilie, ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Theologen, Psychoanalytiker und Schriftsteller mit mehr als 80 veröffentlichten Büchern, ein Bestseller-Autor obendrein. Er weiß, ein Lied zu singen von der Härte kirchlicher Entscheidungen, vom Leben als suspendierter katholischer Priester, als jemand, dem die Lehrbefugnis entzogen wurde, wegen seiner strittigen Ansichten zu Fragen der Moraltheologie, der Auslegung der Bibel und, wie wir noch erfahren werden, über die Auferstehung Jesu. Eugen Drewermann wird in dieser Sendung eine faszinierende Antwort herausarbeiten, nämlich zur Frage, warum er glaubt, dass Religion für uns Menschen wichtig sein kann. Und er meint damit keineswegs theologische Denkkonstrukte oder Dogmen wie jenes kompliziert anmutende von den drei göttlichen Personen.
Diese Rede von den zwei Naturen, die vereint sind in einer Person, die selber wieder eine ist von drei Personen in der einigen göttlichen Natur, behaupte ich, hätte Jesus absolut nicht verstanden. Er hätte sie auch nicht geduldet. Im 10. Kapitel bei Markus redet jemand ihn an, guter Meister, und schon fährt Jesus ihm über den Mund. Keiner ist gut, denn einer, der im Himmel ist, das will Jesus sein. Ein Hinweis auf den Hintergrund einer Güte, die ihn durchfließen möchte, so dass es keinen Schatten wirft, aber nicht eine Person, die sich selber verherrlichen lässt.
Eugen Drewermann ist ein fulminanter Vortragender, weil er ohne jedes Manuskript aus seinem unglaublich reichen Wissensfundus schöpft. Bei seinem Vortrag zum Thema Wendepunkte oder was besagt eigentlich das Christentum in der Vortragsreihe Wissen fürs Leben im Arbeiterkammersaal in Feldkirch vor rund 400 Zuhörern vertieft er den Gedanken der Schöpfung und somit den der Natur von Mensch und Tier.
Vor einer Weile sagte mir eine Frau, ich verstehe das nicht. Wie kann man an Gott zweifeln? Ich schaue an, wie meine Hauskatze zwischen den Blumen auf der Fensterbank sich mit Eleganz bewegt. So ein Wesen kann doch nicht durch den Zufall entstanden sein. Wie bekloppt muss man sein, um den Naturwissenschaftlern zu glauben? Tatsächlich hat einer von ihnen, der britische Biologe Richard Dawkins, mal gesagt, es war bis 1865 in der Tat unmöglich, nicht an Gott zu glauben. 1865 erschien Charles Darwins Buch »Die natürliche Zuchtwahl und die Entwicklung des Lebens«. Dawkins meinte, man konnte tatsächlich bis dahin sich überhaupt nicht vorstellen, wie etwas derart Komplexes, Schönes, Vernünftiges hervorgebracht werden könnte durch ein Spiel von Zufällen. Im Darwinismus aber findet genau das statt. Eine Menge Zufälle, gemischt mit den Notwendigkeiten der Rahmenbedingungen im Kampf ums Überleben. Und dann müssen Sie dasselbe Kätzchen sich noch einmal anschauen. Die sanften Pfötchen, die Sie eben noch gestreichelt haben, wenn Sie ihm Futter gaben. Dolchartig können die Krallen daraus hervorschießen. Die Fußballen der Katze sind so fein, dass sie selbst die Schwingung des Erdbodens, wenn eine Maus darüber läuft, in der Vibration aufnehmen können. die schönen Augen mit den Restlichtverstärkern im Augenhintergrund offenbaren einen Nachtjäger. Und spätestens, wenn sie ihr Mäulchen öffnet, sehen sie die Reißzähne. Sie haben vor sich ein Raubtier, das im Verlauf von Millionen von Jahren als Nachtjäger spezialisiert wurde, Kleinwild zu erjagen. Das alles ist die Kehrseite. Von Güte keine Rede. Von Erbarmungslosigkeit, die bis in den Körper hinein organisiert wurde. Alles.
Religion sei in unseren Tagen nötiger denn je, weil in unserer Gesellschaft die entschiedene Frage kaum noch artikuliert werde, wozu wir als einzelne Personen eine bestimmte Würde, eine unvertauschbare Einmaligkeit der Existenz besitzen. Das gesamte Wirtschaftssystem sei daraufhin angelegt, die Frage an uns zu richten, wofür wir nützlich wären. Der Mensch stehe in Gefahr, verzweckt zu werden. Und an dieser Stelle öffnet sich für Eugen Drewermann die Möglichkeit für Religion. Der Theologe und Therapeut bezeichnet sie als notwendige Asylstätte.
Umso wichtiger ist es, Asylstätten zu finden, an denen wir gefragt werden, wer wir selber sind, was mit uns gemeint sein könnte, welch ein Wort in uns selber danach drängt, sich Gehör zu verschaffen, weil nur wir es, gleich einer geheimnisvollen Dichtung im gesamten Universum, bloß durch unser eigenes Dasein zu Gehör zu bringen vermögen. Die gesamte Natur hat uns hervorgebracht, ohne uns zu meinen. In ihr gilt der erste Hauptsatz der Thermodynamik: Energie wird im gesamten Kosmos weder vermehrt noch vermindert. Für den Energieerhaltungssatz sind wir Teil eines Nullsummenspiels. An einer bestimmten Stelle verdichtet sich die Betriebsenergie, bringt vorübergehend in gegebenen Strukturen Leben hervor, löst sich dann wieder auf, um irgendwo anders neu zu beginnen. Eine Welle hebt sich, eine Welle senkt sich. Am Bestand des Meeres ändert sich gar nichts. Wir aber kommen und gehen und fragen, wohin? Wir sind auf dieser kleinen Erde die einzige Lebensform, die nicht nur mit dem Tode leben muss, sondern angesichts des Todes jeden Augenblick vollziehen soll. Deswegen brauchen wir Religion, weil nur sie eigentlich eine Antwort an uns zu vermitteln vermag, die in der ganzen Natur nicht enthalten sein kann. Genau da aber, wo die Religion am meisten gebraucht wird, bewegt sie sich in der christlichen Herleitung in einem absoluten Paradox. Wir schlagen die Bibel auf, wir gehen in den Religionsunterricht, wir erinnern uns an das gewissermaßen sichere Vermächtnis alles kirchlichen Glaubens: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das scheint gewiss zu sein. Wer die Einfachheit dieser Aussage in Frage stellen würde, müsste mindestens in Gefahr stehen oder schon überführt sein, es mit den Atheisten zu halten. Dennoch behaupte ich heute Abend, dass wir mit der Selbstbegründung von Genesis 1, Vers 1 nicht zu Ende kommen können. Ganz im Gegenteil. Die kirchliche Lehre möchte, dass wir Gott im Hintergrund der Schöpfung, ihn, den Schöpfer, sehen, der seine Allmacht, seine Weisheit und seine Güte vermittels der ganzen Weltordnung uns, seinen intelligent gewordenen Kreaturen, habe zeigen wollen. So lehren wir noch unsere Kinder, die in den Religionskunde gehen, und wir werden miterleben, wie sie in der Stunde drauf in Physik, in Biologie, in Chemie einem vollkommen gegenteiligen Weltbild begegnen. Oder auch in Deutsch. Sie lesen pflichtgemäß Georg Büchner, das kleine Fragment von dem Dichter Lenz. Goethe, der Harmoniebedürftige, hat die Herausforderung dieses seines Zeitgenossen nicht begriffen. Er ließ ihn mittelbar aus Weimar ausweisen. Aber in seiner Angst und inneren Zerrissenheit wendet sich Lenz in Steintal an einen protestantischen Pfarrer, der in jenen Tagen so etwas verkündet und vermittelt wie eine Synthese von Glauben und Humanität. Pfarrer Oberlin erfindet gewissermaßen den Kindergarten, um den Kleinen zu helfen, wenn ihre Eltern in der Feldarbeit beschäftigt sind. Er findet so etwas wie die Zentralheizung, damit die Kleinen im Kindergarten vom Steintal nicht frieren müssen. Er findet so etwas wie den Tourismus, damit überhaupt finanzierbare Projekte in dieser weltabgelegenen Gegend möglich werden. Oberlin steht wie ein Leuchtturm inmitten des Christentums, wenn irgend Trost dann bei ihm, glaubt der Dichter Lenz. Da muss er erleben, wie in einer armseligen Karte ein Kind fiebergeschüttelt auf seinem Lager liegt und zu sterben droht. Er, Oberlin, kniet nieder vor der Bettstatt des Kindes, versammelt alle seine Inbrunst, alle seine Frömmigkeit und betet mit den nämlichen Worten Christi aus dem 5. Kapitel des Markus-Evangeliums über die auf dem Tod liegende Tochter des Jairus. Talitha Kumi, Mägdlein, ich sage dir, steh auf. Aber das Kind stirbt und es wird hineingegeben in die Gleichgültigkeit der Natur. Es wird dahin verwesen, wie alle menschliche Schönheit. In diesem Moment des Nachts ist es in den Augen von Lenz, wie wenn der Himmel durch die Wolken jagen würde und sich seine eigene Hand ausstreckte und zur Faust ballte und er dem ganzen Universum ins Antlitz speien müsste. Am anderen Morgen tritt er vor Oberlin hin und stammelt: Ich, wenn ich Gott wäre, ich würde retten, retten! Und Oberlin, der frommgläubige, orthodoxe, murmelt etwas davon, es sei dies eine Profanation, eine Gotteslästerung. Lenz schüttelt stumm mit dem Kopf und verweist auf den stummen Schrei des Elends und Leids, der durch die ganze Schöpfung geht.
Wie sollen wir neuzeitliche Menschen mit dem Schöpfungsglauben zurechtkommen, fragt Eugen Drewermann. In der Biologie, nach der Evolutionslehre von Charles Darwin, gehe es im Spiel der Natur nach deren Gesetzen, ohne Ziel oder eine richtungsgebende Vernunft. Dabei klinge immer die Frage nach dem weisen und gütigen Gott durch. Die Natur dagegen mache auf sich aufmerksam, hier mit ästhetischer Schönheit, etwa mit einer wunderbaren Bergkulisse, dort, aus menschlicher Perspektive gesehen, mit Grausamkeiten.
Wie 2004 zu Weihnachten, wie mehr als 200.000 Toten auf Sumatra und Borneo ins Meer schwemmen kann. Oder die Katastrophe von Fukushima einleitet. Der Natur ist es egal, was an ihrer Oberfläche passiert. Freilich, wenn sie Physik treiben, mit der Nüchternheit, mit der Isaac Newton oder Albert Einstein uns gelehrt hat, in mathematischen Gleichungen ihre Mechanismen abzubilden. Mögen sie, was dabei herumkommt, als schön betrachten in der Symmetrie der Anordnung der Gleichungen. Nur sie finden in all dem nicht die geringste Antwort auf den menschlichen Schmerz. Und tiefer noch, auf das Leid aller Kreaturen, die empfindungsfähig sind, also leidensfähig. Es ist die Frage, die Dostojewski in den Brüdern Karamasow einmal Iwan an seinen Mönchsbruder Aljoscha richten lässt. Aljoscha, ich frage dich, wenn du die Weltenharmonie begründen könntest, aber du müsstest sie errichten auf den Tränen auch nur eines einzigen Kindes. Aljoscha, ich frage dich, würdest du das tun? Iwan hat die Zeitungen gelesen, die Artikel ausgeschnitten, in denen man Kinder quält. Unschuldige, die es nie verdient haben. Das sind Menschen, die das machen. Aber die ganze Natur macht es nicht anders. Fast ist es, wie wenn sie uns zur Grausamkeit erzöge. Und was ist es dann mit deinem Gott, der gütig, weise und mächtig sein soll? Die Jüdin Simone Weil in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts konnte genauso schreiben: Das Unglück und die Gottesliebe. Gott offenbart sich nicht in der Schöpfung, eher verhüllt er sich davor. Wir bräuchten einen ganz anderen Zugangsweg. Oder wir dächten noch ein drittes Mal, Gott habe die Welt geschaffen in seiner Allmacht und in seiner Allgüte. Dann offenbar fehlte es ihm an Weisheit, die Welt entsprechend einzurichten. An jeder Stelle möchten wir glauben, ihm behilflich sein zu müssen. Von den drei notwendigen Eigenschaften, die Gott besitzen muss, um Gott zu sein, müssen wir mindestens eine ausschließen in Anbetracht der Welt, wie sie wirklich ist. Dieser Schöpfungsglaube, um es kurz zu machen, lehrt direkt unsere eigenen Kinder zwischen Religionsstunde und Biologie oder Physik den Atheismus.
In der ehemaligen DDR habe man nur darauf gehofft, dass sich die Religion von allein erübrigen werde durch den Fortschritt der Naturwissenschaften. Religion basiere letztlich auf Unwissenheit und Angst. Alles werde aussterben, je mehr die Kenntnisse in den Naturwissenschaften wachsen könnten. Und hier bringt Eugen Drewermann die biblische Sicht von der Schöpfungsgeschichte ins Spiel. Im Alten Testament, im ersten Buch, in der Genesis, Gott schuf Himmel und Erde, heißt es da, als Erklärung für den Bestand der Welt durch ihn, Gott. Die Hypothese, Gott schuf den Kosmos, und die Erkenntnisse der Naturwissenschaften geraten in Konkurrenz. Sie stoßen hier aufeinander. Und Eugen Drewermann fragt, was wäre trotz allem eine Begründung für einen Glauben an Gott?
Wie kommen Menschen dahin, diese Welt, in der sie existieren, als ein Geschenk zu begreifen? Außer sie bekämen etwas vermittelt, das in der ganzen Schöpfung nicht vermittelt werden kann. Es müsste so etwas geben wie ein Schutz, eine Hoffnung, ein Trost, eine Geborgenheit. Die Natur hat sie für uns nicht bereit. Aber jedes Kind, das in die Welt hineingeboren wird, sucht sie in den Armen seiner Mutter. Würde sie vermissen, fehlte ihm der Vater. Und solche Erfahrungen sind es, die wir letztlich verbinden, wenn wir von Gott sprechen, als dem absoluten Vater oder der absoluten mütterlichen Güte. Sie schlagen das erste Kapitel des Johannesevangeliums im Neuen Testament auf und Sie finden, dass der ganze Schöpfungsoptimismus nicht nur in Frage gestellt wird, sondern von einem ganz neuen Anfang her eine integrative Antwort erhält. Da nämlich finden Sie, am Weihnachtsmorgen wird es sogar offiziell im kanonischen Teil der Perikopenordnung verlesen, im Anfang, jetzt nicht schuf Gott Himmel und Erde, sondern im Anfang war das Wort. Soll heißen, es ist überhaupt erst möglich, diese Welt, diese Mechanik der Natur, dieses Widerspiel aus Zufall und Notwendigkeit, diese sinnlose Bühne endloser Quälereien, als eine Schöpfung zu entdecken, wenn es in all dem eine hörbare Stimme gibt, die uns meint, in unserem kleinen, scheinbar zufälligen, kurzlebigen Dasein. Eine Stimme, die uns möchte und will, die uns anredet, damit wir sind, die selber personhaft ist, damit sie in uns die Fähigkeit zur Personwerdung weckt. Menschen können nur Personen werden, indem man mit ihnen redet. Sie können nur ein Ich entwickeln, indem man zu ihnen selber redet, als zu einem Du. Diese Stimme absolut zu glauben, notfalls gegen alle Natur, ganz sicher über alle Natur hinweg, ist das, was im Neuen Testament das Johannesevangelium mit der Botschaft Jesu zentral verbindet. Ihn, nennt es das Wort, das zu uns kommt. Soll heißen, in der Nähe Jesu beginnen wir eine Liebe zu glauben, die wir in der ganzen Welt, in der ganzen Natur nie entdecken würden. Und dann erst kämen wir im Vertrauen zu dem Mann aus Nazareth dahin, Gott zu glauben, als eine väterliche Macht hinter allem. Da fänden wir die gesuchte Geborgenheit. Es ist ein kostbares Wort des Johannesevangeliums dann auch. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir sollten sagen, im Grunde nur mit dem Blick auf den Mann aus Nazareth beginnen wir Gott zu glauben als eine väterliche Macht. In ihm sehen wir Gott im Hintergrund als eine Güte, die uns will und meint. Und dann fänden wir zurück in eine Welt, die wir sonst nicht verstünden, als sein Werk, das wir ihm zutrauen sollten, ohne es wirklich zu begreifen. Schöpfungsglaube also ist als erstes geboren im Vertrauen, das uns an der Seite Jesu wird, wenn wir aufblicken zu den Sternen am Himmel, in die Weite des Meeres, auf die Höhe der Berge. Selbst ihre verführerische Schönheit bricht sich ein letztes Mal noch, denn wir wissen, alles, was wir ästhetisch als anziehend erleben, soll und will uns in den Gesetzen der Evolution hinein verwickeln in die Weitergabe des Lebens. Jeder Mann wird eine Frau wunderschön finden, einfach zur Fortgabe des Lebens, eine Frau, ein Mann. Viele Gesetze der Symmetrie sind dabei mitgegeben. Andererseits empfinden wir eine Fülle von Lebewesen als abscheulich geradezu, nur weil ihr evolutiver Weg sich weit entfernt hat von der Gesetzmäßigkeit der Symmetrie der Wirbeltierentwicklung. Spinnen zum Beispiel sind für manche phobieerregend. Würmer würden viele kaum in die Hand nehmen. All das sind Entfaltungen des Lebens an der Bahn vorbei, die eines Tages im Abstand von 500 Millionen Jahren zu uns Menschen geführt hat. Selbst die Ästhetik, die Schönheit eines Schmetterlings, bezeigt nichts, was mit uns unmittelbar einen Sinnzusammenhang ergäbe. Es schlägt der Schmetterling seine Flügel auf und sie sehen die schönen Augen. Der Schmetterling selber wird sie nicht sehen. Sie sind eigentlich nur Brechungen des Lichts auf dem Belag seiner Flügel. Aber sie haben den Zweck, einen Vogel, der zuschnappen würde, abzuschrecken, wie wenn er auf ein Katzenauge träfe, auf ein Raubtier, das ihn anblickt. Es ist lebenrettend für den Schmetterling, diese Schönheit hervorzubringen. Wir könnten, was die Gesetze der Mimikrie anging, endlos so weitermachen. Entscheidend ist, wir kommen zu Gott einzig im Gegenüber unserer eigenen Personalität, zum Erhalt und Begründung unserer Menschlichkeit, durch einen Akt des Vertrauens, zu dem wir den Mann aus Nazareth als das an uns ergangene Wort Gottes benötigen. Einfacher noch gesagt, so oft höre ich Menschen sagen, ich kann an Gott nicht mehr glauben. Dieser Tage noch stand es in der Zeitung nach dem Absturz der Eurowings-Maschine durch den Selbstmord ihres Piloten. Ein Elternpaar sagte da genau dies. Wo war denn da Gott? Es ist nicht anders möglich, als zu glauben, wir mit unserem Leben seien gemeint angesichts aller Vergänglichkeit. Es ist, dass wir im Grunde an Gott zweifeln, wenn wir unser eigenes Leben und das der Menschen, die uns in der Liebe nahestehen, wie vergeudet finden, wie nicht beachtet, im Grunde überflüssig. Ein beliebiger Spielstein im Haushalt der Natur, wenn es so erscheint, ist keine Religion mehr glaubhaft, kein Glaube an Gott mehr glaubwürdig. Aber genau darum geht es umgekehrt. Der Glaube beginnt damit, dass wir daran festhalten, jedes einzelne Leben hat eine unverzichtbare Kostbarkeit. Immanuel Kant konnte einmal sagen, man darf mit Menschen niemals verfahren als mit Mitteln zum Zweck, sondern man muss sie betrachten als einen Zweck an sich selber. Kant meinte, eben deshalb sei Religion unverzichtbar und nötig, weil nirgendwo sonst diese Würde dem individuellen Leben geschenkt wird. Da beginnt der Glaube. Jeder, der zerbricht an der Liebe, wird in eine Welt hineingeschleudert werden, die in ihrer Kälte und Dunkelheit ihn umfängt wie ein sich nie mehr öffnendes Gefängnis. Das Johannesevangelium meint, er aber kam als Licht in diese Finsternis. Hell und weit wird unser Herz erst in diesem Vertrauen, das wir lernen, an der Seite Jesu, nicht von der Natur, auch nicht in gewissem Sinne dann vom sogenannten Alten Testament und seinem Schöpfungsoptimismus, den es aus dem alten Ägypten formuliert, in dem Psalm artikuliert und immer wieder voraussetzt, es ist doch alles wohlgeordnet nach Maß und Zahl und schön geordnet eingerichtet. Es kann ein solches Weltbild nicht standhalten gegenüber dem, was wir in der Moderne nach vielen Katastrophen wach geworden und selber zum Wissen erhoben haben.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Nützen Sie die neue Suchfunktion im Fokusarchiv. Auf vorarlberg.orf.at einfach auf Fokus klicken und Sie werden fündig.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg fragen wir, warum uns Religion im Sinne des deutschen Theologen und Therapeuten Dr. Eugen Drewermann in dieser Welt beheimaten kann. Warum sie uns etwa Schutz und Geborgenheit bieten kann. Gott als eine Metapher für ein Gegenüber und der Mensch als Adressat für sein Verständnis bezüglich seines Platzes in dieser Welt. In den Gesetzesreligionen wie Judentum, Islam und Christentum findet sich ein, wie es der Theologe Eugen Drewermann nennt, moralischer Optimismus. Nehmen wir nur die Unterscheidung der Menschen in Gute wie in Böse. Und wir Menschen tun gewissermaßen so, als ob wir das könnten. Ein Beispiel ist die Zurechtweisung von Kindern etwa. Übertragen lässt sich das auf alle Abweichler.
Sie sehen, dass jemand abweicht von dem, was er tun sollte. Dann ist es leicht bei der Hand, ihn dafür zu verurteilen. Sie können aber im Sinne Jesu den Blick auch richten auf sein Herz. Welche Gründe gibt es, dass er sich so verhält? Und wie kann man das Böse, das Sie gerade wahrnehmen, hinweglieben durch eine begleitende, verstehende, geduldige Bereitschaft, mit ihm den Weg der Abweichung zurückzugehen zum Ausgangspunkt. Hugo von Hofmannsthal konnte einmal in einem Gedicht über die Sünde des Daseins schreiben: Ich sah das Meer der Sünden branden, die wir ahnungslos begehen, weil wir einander nicht verstanden, weil wir einander nicht verstehen. Priester, du willst die Seelen erkennen, willst das Gute vom Bösen trennen. Irrt dein Sinn oder lügt dein Mund? Was ist krank? Was ist gesund? Richter, eh du den Stab gebrochen, hat keine Stimme in dir gesprochen? Ist das Gute denn nicht schlecht? Ist das Böse denn nicht recht? Wir sind dabei, eine Ordnung begründen zu müssen, die ganz von innen wächst und die von außen nicht mehr kommandierbar ist. Menschen können erst, wenn sie in Übereinstimmung mit sich selber sich finden, von innen her, ohne Zwang, in wirklicher Freiheit sich zurückgegeben, das tun, was als inneres Gesetz in ihnen lebt. Wenn sie dafür ein Zeugnis noch im sogenannten Alten Testament benötigen, weiß ich in der Kürze keine bessere und konzentriertere Stelle als das 31. Kapitel des Propheten Jeremia. Jerusalem geht in Flammen auf, König Nebukadnezar schleift die heilige Stadt Gottes. Und eigentlich scheint die gesamte Offenbarungsreligion Israels an ihr Ende gelangt. Jeremia aber ist es, der die Konsequenz aus dem Desaster zieht. Und er schreibt, dass alle Gesetze, die auf Stein geschrieben werden, die äußerlich bleiben, die man im Gefälle von autoritärer Macht erst einmal in die Seele der Menschen hineinpressen muss, nichts wirklich verändert. Gott muss angesichts seines Scheiterns mit dem eigenen Volk einen Neubeginn wagen. Und der wird sein, dass er all seine Gesetze in das Herz der Menschen schreibt. Und darin wird stehen, ich vergebe. Und was er dann zu sagen hat, wird man nicht lernen, indem einer vor dem anderen steht und sagt, ich erkläre dir Gott. Schriftgelehrte, hohe Priester, Kardinäle, Päpste, Theologen. Sondern man lernt von Gott aus der spielenden Hand des Kindes im Hof, aus dem Munde der Magd in der Küche, aus dem Herzen der Menschen, da hineingeschrieben, vernimmt man Gottes Wort. Das wird sein der neue Bund. Immer wenn wir reden vom Neuen Testament, meinen wir die Worte des Jeremia, ein neuer Bund in dieser Ordnung. Sie verstehen, was uns Not tut. Wir müssten weg von der intellektuellen, dogmatisierten Form der Rechthaberei. Wir müssten zurück zu den Erfahrungsgrößen, die eigentlich im Leben Jesu anklingen. Dann hat der Existenzphilosoph und Theologe Søren Kierkegaard um 1850 völlig recht, als er einmal schrieb, deswegen predigen sich die Priester, die Pfaffen, sagte er sogar, ihre Kirchen leer, weil kein einziger von denen weiß, was Angst ist und Verzweiflung. Richtig. Sehen wir in einem Menschen, der in unseren Worten Böses tut, einen Verzweifelten, einen Verlorenen, wüssten wir, dass alle Drohungen, alle Strafe bewährten Gesetze, alle Mahnreden, alle Züchtigungen so wenig nützen wie Israel in den Tagen des Jeremia, König Nebukadnezar und andere Strafgerichte der Geschichte. Was Menschen brauchen, ist eine Güte, die sie nicht verurteilt. Nennen wir die ganze Botschaft Jesu deshalb eine psychotherapeutische, eine heilende, eine nie verurteilende, sondern verstehende.
Es wird Christen zum Vorwurf gemacht, sie hätten Kreuzzüge geführt, hätten ganze Kulturen niedergehalten und ausgelöscht. Die Liste der Vorhaltungen ist lang.
Wesentlich ist Jesus, weil er uns etwas zu sagen hat, das sie sonst nirgend finden. Etwas, das von Gott in diese Welt kommt wie von fremd. Endlich eine Stätte des Asyls, wo die Schwachen, die am Boden liegenden, die Verlorenen, die Heimatlosen aufgenommen werden, wo ein Verstehen waltet anstelle der Strenge der Verurteilung. Eine heilende Botschaft, eine Gnade, die herabträufelt vom Himmel über die Wüstenstarre und Dürre der Erde und unseres Herzens. Wenn es so steht, ist die Frage, wie wir Jesus glauben. Paul Tillich hat einmal gesagt, wenn sie dich fragen, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dann frage den Fragenden, was er darunter versteht. Meint er das abergläubig? Vergegenständlicht er das? Objektiviert er das? Gibt er sich ganz sicher damit, etwas klar ausgedrückt zu haben? Oder spricht er über sich selber? Der entscheidende Gedanke ist, dass wir Glauben überhaupt nicht anders artikulieren können, als dass wir über unsere eigene Beziehung reden. Ich glaube an Gott heißt gerade nicht, ich kann feststellen, wie Jesus an und für sich ist, egal ob ich an ihn glaube oder nicht. Da gibt es eine Wahrheit, die so objektiv ist, dass sie von meiner Existenz sich völlig isolieren lässt. Wie glaube ich an Jesus als den Sohn Gottes? Wenn wir die Formel beibehalten, müssten wir als allererstes sagen, für mich ist Jesus die entscheidende Autorität des ganzen Lebens. In dem Sinn glaube ich ihn als meinen König. Auch das Wort ist völlig veraltet, passt nicht in die Demokratie. Aber wenn Sie sagen wollten, einzig er hat mir etwas zu sagen, das alle anderen Aussagen, alle anderen Befehle absolut übersteigt. Er ist der Sinnmittelpunkt meines Daseins. Er ist der Grund, warum ich beginne, mich selber zu riskieren, zu wagen, zu verstehen. Er ist die Ursache dafür, eine Güte zu lernen, die es sonst gar nicht gäbe. Zum Beispiel, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm die rechte hin. Wenn jemand dich bittet, eine Meile wegs mit ihm zu gehen, geh mit ihm zwei. Besiege das Böse durch Güte. All das ist möglich mit dem Blick auf den Mann aus Nazareth. Und einzig so glaube ich ihn als absolut. Ein einziges, wirklich fast poetisches Wort gebraucht das Glaubensbekenntnis der Kirche, in dem es sagt, von Jesus selber mit dem Johannesevangelium, er ist Licht vom Lichte. Das kann man sagen. Alles, was sonst Verzweiflungsdunkelheit wäre, wird hell, von Hoffnung geprägt, in seiner Nähe. So könnten wir sagen, der Mann der Macht, dass ich als Mensch mich empfinde, Humanität lerne, Mitgefühl wage, der Grund meiner ganzen Daseinsform ausmacht, der ist, wenn ich auf Gott schaue, der wirkliche Mittler, wie die Strahlen der Sonne in mein Herz fallen, so Jesus als sein Wort, das sich richtet an mich. Sie begreifen, dass wir die ganze Christologie aus der metaphysischen Sprache herausnehmen und existenzialisieren müssten, als ein wirkliches Glaubensbekenntnis, das etwas aussagt über uns selber. Der ganze Kern ist bei allem, was Sie bisher gehört haben, dass das Christentum wie keine andere Religion, ganz sicher wie keine Art von Philosophie oder Interpretation von Welt und Menschsein sonst, abzielt auf die individuelle Existenz. Da ist die Angst, die beruhigt werden will. Da die Daseinsnot, die eine Antwort benötigt. Da all die Fragestellung, die wir brauchen, um bei uns selber wieder anzukommen. Und in dieser Wende müssten wir jetzt lediglich noch durchgehen, was an Fragen im Übrigen bleibt. Was macht, so betrachtet, die Kirche? Was macht die Lehre von Gott selber? Ich deutete eben an die Formel der Dreifaltigkeit. In drei Personen eine Natur. Auch das wieder ist etwas, das kaum zu begreifen ist. Würden wir aber sagen, wir lernen, uns in die Nähe Jesu zu setzen und mit ihm zu beten, dann empfinden wir Gott, so wie er ihn uns zu glauben lehrte, als eine väterliche, tragende Macht, eine ausgestreckte Hand, die uns behütet, geleitet und umarmt. Dann glauben wir Gott als den Vater. Und wir nehmen ihn und lernen an seiner Seite an Versöhnung zu glauben, an Brüderlichkeit. Wir entdecken alle Menschen als unsere Geschwister. Und so sehen wir Jesus als versöhnt mit dem Gott, den er als Vater uns gebracht hat, nennen ihn seinen Sohn. Aber die Sprache ist jetzt die eines Kindes, das voll Vertrauen sich an den Urgrund seines Daseins wendet. Wieder brauchen Sie keinerlei Metaphysik. Sie müssen nicht reden von Natur und Person. Sie haben es zu tun mit entscheidenden Beziehungen. Und wie dann zu Pfingsten, wenn die Rede geht vom Heiligen Geist. Sie müssten genauso sagen, in mir selber beginnt an der Seite Jesu und in der Art, wie er sein Wort richtet an Gott und von Gott an uns selber sein Wort richtet. Musik.
30% der Menschen glauben an eine Jenseitsvorstellung. Wie ist sie zu fassen? Was ist Tod und was Auferstehung? Was genau? Für einen katholischen Theologen ist dies eine zentrale Frage. Eugen Drewermann ist vor bald 30 Jahren bei seinem Bischof an dessen bildlich verfasster Vorstellung von Auferstehung auf einen unüberbrückbaren Unterschied gestoßen.
Nie habe ich geleugnet die Auferstehung. Allerdings, ich glaube nicht, dass wir das Kostbarste in der Botschaft Jesu vergegenständlichen und in falscher Weise historisieren können. Das geschieht scheinbar im 16. Kapitel des Markus-Evangeliums. Früh am Morgen begegneten die Frauen sich zum Grabe und finden es leer, wie sie wissen. Und sie fliehen vom Grabe, 16:1-8 im Markus-Evangelium. Das leere Grab dient in der kirchlichen Argumentation bis heute als so etwas wie ein Beweis für die Auferstehung Jesu. Mir erscheint gerade die Osterbotschaft eine hochsymbolische zu sein. Verdinglichen wir sie, haben Sie sofort das Problem, mit dem Sie die Gazetten beschäftigt finden, ganz sicher in der nächsten Osterausgabe. Es lässt sich nicht beweisen, es ist reine Legende, es ist nicht glaubwürdig, jenseits des Todes ist noch niemals wieder einer gekommen. Man sieht doch, was im Tode passiert, das ist das Normale inzwischen. Wenn Sie die Pasteure hören, wie sie am Grabe reden, bei der Beerdigung eines Menschen, der Ihnen nahesteht, und Sie wagen es hinzuhören, werden Sie erfahren, auch jetzt in der Osterpredigt womöglich, dass doch alles so schön ist, die Natur regeneriert sich. Der Mond am Himmel sogar, der Neumond, erwacht zu seiner vollen Schönheit, deshalb ist Ostern am ersten Sonntag nach Frühlingsvollmond. Und die Blumen sehen wir und die Weidenkätzchen lieben wir. Und alles regeneriert sich in der Natur, gibt es gar keinen Tod, welch ein Trost. Oder wir leben weiter in unseren Kindern, du lebst weiter in unseren Herzen, wir werden dich nie vergessen. Das soll der Trost sein. Jeder weiß, dass es nicht stimmt. Unsere eigene Erinnerung ist brüchig und in aller Regel falsch. Und sie wird genauso lange dauern, im besten Falle, wie wir selber. 15 Jahre lang, 15 Tage lang. In unseren Kindern weiterleben dürfen wir nicht einmal. Khalil Gibran hat recht. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind wie Pfeile, abgeschnellt von des Bogens Sehne, unterwegs in ein Land, das ihr zwar sehen, aber nie erreichen werdet. Wollten wir weiterleben in den Kindern, müssten wir sie prägen nach unserem Vorbild, also sich selber entfremden auf dem Weg zu dem ganz anderen, das sie sind. In der Liebe begleitend müssten wir sie freilassen. Was ist dann das Leben, außer die Versicherung, dass etwas Absolutes uns selber begleitet? Brauchen wir dafür ein leeres Grab? Als Bild unbedingt, als physische Realität überhaupt nicht. Jesus hat geglaubt an die Auferstehung, so wie die Pharisäer in seiner Zeit es taten, die Ägypter über 3000 Jahre vorher es bereits taten, die Griechen, belehrt von Platon, in irgendeiner Weise es auch taten. Er musste den Glauben an Auferstehung nicht erfinden. Ganz sicher brauchte er dafür keine singulären Wunder- und Spektakelformen. Machen wir es zugespitzt, damit es ganz klar wird, zur Verdeutlichung einmal in folgender Überlegung. Denken Sie, es hätten die Römer Jesus verbrannt, schon um irgendeine Ansteckungsgefahr von verwesenden Leichnamen vorzubeugen, oder in einer Kalkgrube begraben. Es hätte nie ein Grab gegeben und die Geschichte von Josef von Arimathäa wäre im Übrigen eine Legende, was sie formgeschichtlich sicher ist. Mit anderen Worten, es hätte kein leeres Grab je gefunden werden können, würde an der Auferstehungsbotschaft irgendwas sich ändern. Hätten Sie Zweifel an der Auferstehung Ihrer Mutter, Ihres Vaters, nur weil Sie kein leeres Grab finden, sondern genau wissen, was da drunten in der Erde in den letzten 25 Jahren passiert sein wird? Im Gegenteil, dass das Grab leer ist, ist das eine. Und darinnen im Johannesevangelium sind sogar zwei Engel, zu Häupten und zu Füßen der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, wie die ägyptischen Göttinnen Isis und Nephthys am Katafalk des Verstorbenen und breiten ihre Schwingen darüber wie zum Schutz, als Begleiter in Gottes Ewigkeit. Damals, 1990, habe ich meinen Bischof gefragt, wie sehen Sie Engel? Wie sieht man ein Grab leer? Das ist keine physische Angelegenheit. Man kann nicht das Fernsehen heranlassen, um die Geschichte zu filmen. Nein, Fernsehen nicht, sagt er. Dabei ich sage, das menschliche Auge müsste es dann ja sehen können und die Chemie eines Films bildet nur das nach, was die Physik bietet. Wenn es nicht so war, sehen wir nur mit dem inneren Auge. Dann allerdings hören wir die Stimme eines Engels, der uns sagt, er ist vorausgegangen nach Galiläa. Und als die Frauen bei Matthäus sich auf den Weg dorthin machen, kommt er ihnen entgegen. Ich wüsste für die ganze menschliche Existenz kein besseres Beispiel. Was haben sie denn bewiesen am Karfreitag, außer dass sie töten können? Das ist eine Rede von Gott, die Menschen frei macht und heilt und zurückführt. Aber sie brauchen ihre Gesetze, sie brauchen ihre Strenge, sie brauchen ihre Ordnung, sie brauchen ihre Tradition, sie brauchen ihre Macht. Sie wollen die Ordnung wiederherstellen. Also muss er sterben. Mit Berufung auf die Bibel, in der steht, verflucht ist, was am Holze hängt. Hätte Jesus im Garten von Gethsemane je Stand gehalten, ohne in dem Vertrauen, Gott sei mächtiger als der Tod? Und es öffnete sich die schwarze Wand des Sterbens in seine Ewigkeit hinein. Nur dann, behaupte ich, können sie durch die Angst hindurchgehen. Nur dann standhalten, ohne zurückzuweichen. Nur dann lernen sie, mit Jesus zu glauben an die Auferstehung. Und sie glauben ihm seinen Glauben. Und wir beginnen zu verstehen. Zwei Momente sind das, mit denen alles sich zusammenschließen lässt, wovon die Rede war. Im 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums endet der dritte Evangelist das Leben Jesu mit den Worten des 31. Psalms und ergänzt es. So habe sterbend der Heiland gesprochen. Lieber Vater, in deine Hände gebe ich mich ganz. Soll heißen, was die hohen Priester sagen, die mich verurteilen als einen Anti-Moses, einen Teufelsheiler, einen Lügenpropheten, einen Gottesschänder und Verletzer? Mag das eine sein. Ich kann nur sagen, habe versucht, deine Liebe unter die Menschen zu bringen, sodass es ihnen gut tat. Daraus nun werde, was immer du willst. In deine Hände gebe ich mich ganz. Da stehen die hohen Priester und sie wissen ganz genau mit den Schriftgelehrten, dass alles, was Jesus war, vernichtet gehört im Namen Gottes. Jesus aber glaubt mehr an Gott als sie alle. Es ist eine Aktion, die am 6. Juli 1415 in Konstanz am Bodensee sich aufführte. Damals verbrannte man Jan Hus und sagte, wir übergeben deine Seele dem Teufel. Und er antwortete mit leiser Stimme, und ich übergebe sie Gott. Genau so sehen sie sterben, Jesus auf Golgotha. Da stehen die Soldaten und tun nur ihre Pflicht. Wie befohlen morden sie, ohne jedes persönliche Interesse, mechanisch, gefühllos. Sie setzen die Welt in ihrer Machterhaltung weiter fort. Und es sind die Frauen, die sich krümmen vor Schmerz und hilflos genug sind. Niemand wird sie verfolgen, weil sie rechtsgültig keine Rolle spielen. Die Jünger selber sind längst geflohen. Was wird bleiben? Nicht einmal die Frage lässt sich klären, außer im Vertrauen auf Gott. So ähnlich meint Sokrates. Es ist möglich, aufwachend in den Augen des Göttlichen, endlich sich selber kennenzulernen, wer man selber ist, wohin man reifen durfte und in einem selber allen anderen zu begegnen und sie genauso zu verstehen. Und dann wird eine Harmonie sein, die keine Grenzen kennt, so wie Jesus das Ankommen des Gottesreiches hier auf Erden schon verkündete, in den engen Wänden der Welt unerfüllbar, aber dann im Zerbrechen des Todes sich öffnend für immer. Dostojewski, den ich eingangs zitierte als einen Mann des Zweifels, konnte im Anfang des Romans Schuld und Sühne den Alkoholiker Marmeladov einmal vor sich hin murmeln lassen, betrunken in einer Kaschemme. Wenn er kommen wird, sie alle zu richten, wird er sagen: Kommt her, ihr Guten, ihr Frommen, in die Hallen, die ich euch bereitet habe. Und dann wird er sagen: Jetzt kommt her auch ihr, Bettler, Säufer, Huren, Mörder, kommt her auch ihr. Und die Guten und die Frommen werden sagen: Aber Herr, warum berufst du auch sie? Sie tragen das Antlitz des Viehs. Und er wird sagen: Deshalb ja, ihr Frommen, deshalb, ihr Guten, berufe ich gerade diese, weil kein einziger von denen je hat glauben können, dass er dessen würdig sei. Dein Reich, Herr, komme. Dann werden wir alle alles verstehen. Dann werden wir alle verstehen. Das Unmögliche hier wird zur Wirklichkeit drüben. Wenn das Ostern ist, wünsche ich Ihnen ein gesegnetes. Dankeschön.
Sie hörten die Zusammenfassung eines Vortrags des Theologen, Therapeuten und Schriftstellers Dr. Eugen Drewermann zum Thema Wendepunkte oder Was besagt eigentlich das Christentum? Unter diesem gleichnamigen Titel hat Eugen Drewermann auch ein Buch, das im Patmos Verlag erschienen ist, geschrieben. Diesen Vortrag hat der Therapeut und Theologe im Rahmen der Reihe Wissen fürs Leben bei der Arbeiterkammer in Feldkirch gehalten.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Der Psychotherapeut Eugen Drewermann wird nie müde, auf die heilsame Kraft zu verweisen, die der Mensch benötigt, sei es Liebe, Güte, Schutz oder Geborgenheit. Die vollen Kathedralen und Säle bei Drewermanns Vorträgen sind ein Beleg, dass er die Sehnsucht der Menschen trifft, dort, wo sie sich abgeholt und aufgenommen erleben. Und so kommen Begriffe wie göttliche Gnade, Erlösung und Auferstehung ganz menschlich nah. Diese Nähe wünschen wir Ihnen und uns auch zu Ostern. Wir, das sind die Tonmeister Marc Spagola und Christoph Holzer sowie Johannes Schmidl als Gestalter dieser Fokussendung. Machen Sie es gut.